Carlos Sainz sichert sich die Pole Position in Mexiko. Wir sprechen über das Qualifying und blicken aufs Rennen mit unserem Formel 1 Experten Ralf Bach. Hi Ralf.
Schönen guten frühen Morgen.
Ja, Zeitumstellung. Wir nehmen ja mal um 8 auf, aber heute wäre es ja, also es ist sozusagen 9 Uhr, ist ein bisschen angenehmer, finde ich. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall heute Abend auf ein richtig spannendes Rennen in Mexiko. Dass wir einen engen Kampf zwischen den Top-Teams haben, haben wir jetzt auch in den letzten Rennwochenende so erlebt. Jetzt haben wir auch 3 verschiedene Hersteller in den Top 3. Das macht es auf jeden Fall schon mal sehr, sehr lukrativ. Ja, und Sainz wird von der Pole starten, seine erste in diesem Jahr. Hat es dich ein bisschen überrascht oder war Ferrari für dich klar vorne? Gestern hast du ja Ferrari McLaren schon stark gesehen, ne?
Nee, das hat mich nicht überrascht. Normal ist Leclerc immer der Pole-König, aber Sainz war von Anfang an super stark. Die geben sich ja nicht viel im Rennen besonders. Nee, überrascht hat mich das nicht. Dass es ein Ferrari oder McLaren wird, war fast klar. Was mich eher überrascht, dass Piastri einen Fehler gemacht hat, den habe ich auch vorne gesehen, normal ein eiskalter Hund. Und dass Max Verstappen in der ersten Startreihe steht, das ist für mich eigentlich die Überraschung.
Die heutige Folge wird gesponsert von CyberGhost VPN. CyberGhost ist ein führender Anbieter in der Datenschutz- und Sicherheitsbranche mit über 38 Millionen Nutzern weltweit, der auf Trustpilot mit hervorragend bewertet wurde. CyberGhost VPN verbirgt deine IP-Adresse und verschlüsselt deine Internetverbindung, damit du online sicher bist. Mit einem einzigen Klick kannst du ganz einfach deinen virtuellen Standort ändern, damit du alle Formel 1-Rennen ab März problemlos auf ORF oder SRF im Free TV verfolgen kannst. Denn CyberGhost VPN ist die perfekte, kostengünstige Alternative zu teuren Streamingdiensten und Abonnements. Darüber hinaus kannst du ein CyberGhost VPN-Abonnement auf 7 Geräten gleichzeitig nutzen, sodass du die Rennen auch unterwegs genießen kannst. All unsere Zuschauer und Hörer erhalten 83% Rabatt auf das 2-Jahres-Abonnement und 4 weitere Monate gratis. Das heißt, du zahlst nur 2,03 € pro Monat. Klicke dafür einfach auf unseren Angebotslink in der Videobeschreibung. All das ist risikofrei, da du auch eine 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie und 24/7-Zugang zum deutschsprachigen Kundensupport erhältst. Also schnall dich an und mach dich bereit für eine adrenalingeladene Fahrt. Mehr Infos findest du in der Beschreibung.
Ja, das ist schon gesagt, Piastri früher ausgeschieden, Platz 17 nur. Ja, und Sergio Perez hat auch kein gutes Heimspiel bisher. Platz 18 im Qualifying, hat über Bremsprobleme geklagt. Ja, hat dann auch, oh shit, nach dem Quali gesagt, nach seiner Runde, als er in die Box geschoben wurde. Ja, ist das jetzt endgültig der Schuss ins Aus gewesen für den Mexikaner? Glaubst du, der wird jetzt wirklich fliegen, wenn es auch zu Hause nicht klappt?
Ich meine, Heimspiele gibt's, Heimvorteil gibt es eigentlich im Fußball mehr als in der Formel 1. Er kam halt nicht klar. Er war eigentlich so im vorderen Mittelfeld die ganze Zeit, immer so 8., 9. Da dachte man, naja, da ist zumindest eine Basis, aber im Qualifying ging gar nichts. Er hat sich ja über Bremsprobleme beklagt. Er sagt, er konnte das Auto nicht anhalten. Was bedeutet, dass er immer zu weit gerutscht, diesen Scheitelpunkt verpasst und so weiter, dann summiert sich das. Das ist die technische Erklärung. Ich frage mich nur, wieso er das hatte und der andere nicht, oder konnte der andere das überfahren? Also es war der Klassenunterschied der beiden Red Bull-Fahrer war eigentlich deutlich wie nie ausgerichtet. Ja, beim Heimrennen des euphorisierten Perez-Vaters, würde ich mal sagen, und der ganzen Mexikaner. Du fragst mich, ob das aus ist endgültig. Nee, aber es ist natürlich der nächste Schritt, dass Red Bull wirklich am Ende des Jahres einen Cut macht und sagt, okay, gucken wir uns die Konstrukteurs-WM an. Hätten wir einen zweiten Fahrer, der nur annähernd mit Verstappen mithält, so wie es McLaren zwei starke oder Ferrari zwei starke Fahrer hat, dann gewinnen wir die Konstrukteurs-WM. Das war nicht der Fall und wird nicht der Fall sein. Also werden sie einen Neuanfang machen und meiner Meinung nach geht es da um Lawson oder Tsunoda dann.
Jetzt hast du Lawson und Tsunoda schon angesprochen. Tsunoda hat sich im Qualifying zwar durchgesetzt, aber hat dann auch in Q2 diesen Unfall gebaut, dieser Rechtskurve, wo es dann ins Stadion geht. Hat er auch gesagt, eigentlich hat er in dieser Kurve keine Probleme, keine stehenden Räder bisher gehabt. Sah ein bisschen ungewöhnlich aus. Wer hat da jetzt für dich den besseren Eindruck gemacht? Also Tsunoda hat gesagt, Qualifying gewonnen, aber Marco war vom Crasher jetzt auch nicht gerade begeistert.
Er hat auf dem Papier das Qualifying gewonnen. Was ungewöhnlich aussah, konnte man bei den Fernsehbildern einigermaßen erklären. Er war ein bisschen weit links beim Bremsen und dann hat das linke Vorderrad auf dem Randstein kurz blockiert. Er musste dann die Bremse aufmachen und dadurch war natürlich die Geschwindigkeit für die folgende rechts zu groß und er hat das Auto verloren. Es war ein Fahrfehler, meiner Meinung nach. Er steht auf Platz 11 und, oder 10 und Lawson 11, aber Lawson war von den Zwischenzeiten eigentlich schneller als Tsunodas Zeit vorher. Das heißt, es ist zwar Pech und nicht gewollt, aber er hat damit auch Lawsons Einzug ins Q3 verhindert. Das heißt, wir haben ja immer mal vom gelben Trikot gesprochen, wenn es darum geht, wer hat bei den beiden Junioren die oder im Vergleich zu Perez die Nase vorn, wenn es um nächstes Jahr den zweiten Red Bull geht. Ich würde sagen, das gelbe Trikot von Lawson strahlt noch mal mehr, ist noch mal gelber geworden. Aber wir müssen jetzt das Rennen abwarten. Was interessant ist, Lawson fährt jetzt etwa da los, wo Tsunoda letzte Woche losgefahren ist. Lawson fährt etwa da los, nämlich Tsunoda fährt jetzt da los, nämlich ganz hinten mehr oder weniger, wo Lawson letzte Woche losgefahren ist. Lawson hat es geschafft, von Platz 19 noch in die Punkte auf Platz 9 zu fahren. Das muss Tsunoda jetzt ausschachen und vor Lawson ins Ziel kommen. Das wird schwer. Also im Moment spricht alles für den jungen Neuseeländer.
Ist es schon klar, dass Tsunoda von hinten starten wird?
Nee, noch nicht, aber ich vermute, sie müssen den Unterboden austauschen. Sie haben ja nur einen neuen dabei gehabt. Wenn der jetzt kaputt ist, wenn sie den nicht zusammenflicken können, dann müssen sie das Auto wieder zurückrüsten. Das bedeutet, sie verstoßen gegen die Park-Vermeer-Regel und dann geht es nach hinten. Das ist eher die Wahrscheinlichkeit. Wenn nicht, wenn sie das Ding nochmal zusammenflicken, dann nicht, aber geflickter Unterboden hat immer so, birgt immer Risiken. Warten wir mal ab. Aber ich gehe mal davon aus, dass Tsunoda von hinten losfährt. Wenn nicht, gibt es trotzdem den Zweikampf, weil die starten hintereinander. Also Lawson hat für mich trotzdem die Nase vorne im Moment.
Er hat auch gesagt, da wäre Kuda auch drin gewesen. Das war auch, dann hat er dem Team wirklich einen Bärendienst erwiesen mit dem Crash Tsunoda. Ja, also schauen wir mal, also wer dann von Platz 11 starten, wenn Tsunoda von hinten starten wird. Ja, Verstappen hast du schon angesprochen, bleiben wir nochmal kurz mit dem Red Bull Hause. Ja, einen starken zweiten Platz gemacht, in den ersten zwei Trainings ja praktisch gar nicht gefahren. Hat dann den zweiten Platz rausgeholt und hatte auch in Q3 nochmal ordentlich Druck, die erste Runde wurde gestrichen. Und dann hat er aber eine hingelegt, die für den zweiten Rang gereicht hat. War das wieder war das einfach wieder Superman Max Verstappen, den wir da gesehen haben am Samstag?
Ja, und jetzt gebe ich wieder den Leuten eine Möglichkeit, in die Tasten zu greifen. Wobei ich sagen muss, ich bin kein Max Verstappen-Fanboy, da bin ich nicht mehr jung genug. Aber ja, ich finde, es war gigantisch, was er gemacht hat. Er hat den Unterschied gemacht. Er hatte Probleme am Freitag, er hatte Probleme am Samstag. Er kam gar nicht klar mit dem Auto und im entscheidenden Moment haut er diese Runde raus, die eigentlich besser war, wenn man so will, wie man von dem Auto erwarten konnte. Das sind halt die besonderen Momente, wo ein Fahrer den Unterschied macht. Das hat Verstappen jetzt geschafft im Qualifying. Ob er es im Rennen umsetzen kann, da bin ich gespannt. Weil die Longruns sahen bisher eher so Richtung Ferrari und ein bisschen und auch McLaren aus. Also ich glaube, er muss eher nach hinten gucken, vom Erfahrungswert der Zahlen, die sie haben, als nach vorne. Aber wie gesagt, mehr konnte er nicht machen. Sainz war einfach zu stark und es war mega.
Ja, du hast schon gesagt, er muss sich wahrscheinlich nach hinten orientieren. Da kommt natürlich auch ein Charles Leclerc. Gut, dann die Mercedes-Piloten, Russell Hamilton. Achso, natürlich haben wir auch Norris natürlich noch auf Rang 3 dahinter. Da haben wir die zwei WM-Rivalen, wenn man denn das überhaupt noch so nennen kann, bei 57 Punkten bei 5 ausstehenden Rennen, direkt nebeneinander. Das hat natürlich auch wieder Brisanz, oder?
Ja, hat. Aber es hat es auch vorher. Egal, wo die stehen ja meistens in der Nähe. Man muss jetzt sagen, wenn man die Statistik betrachtet, hat, glaube ich, in den letzten 8 Rennen keiner mehr den großen Preis von Mexiko gewonnen, der von der Pole gestartet ist. Aber das kann Sainz trotzdem schaffen, trotz der Statistik. Prickelnd ist, dass es etwa 800 Meter, fast 900 Meter bis zur Anfahrt der ersten Kurve sind beim Start. Das heißt, es ist eine volle Lotte im siebten Gang. Vielleicht gibt es schon Windschatten und man verbremst sich da gerne. Und da könnte es Kuddelmuddel geben. Das weiß man aus den letzten Jahren. Im letzten Jahr wollte Perez von links an die Spitze und ist kollidiert. Ich glaube, es war mit Sainz. Ich weiß nicht mehr. Jedenfalls war sein Rennen dadurch schon beendet. Und da muss man natürlich aufpassen. Das heißt, Norris steht jetzt auf Platz 3, könnte Windschatten kriegen, falls er einen guten Start erwischt. Und Verstappen ist ein guter Starter und der wird darauf achten, vielleicht mehr auf Norris achten als auf Sainz. Also es könnte auch aus taktischen Gründen, was die Positionierung vor der ersten, richtig spannend werden.
Und vielleicht
Crash-Gefahr besteht, eindeutig.
Und vielleicht schlüpft dann wieder ein Charles Leclerc durch, der am Ende das Rennen gewinnt.
Ja, wir haben ähnliche Ausgangslage wie in Austin, nur dass jetzt der Ferrari auf der Pole steht.
George Russell fährt nicht mit dem neuen Unterboden. Das macht Lewis Hamilton, aber trotzdem liegt der 13. im Qualifying vor seinem britischen Landsmann. Rang 5 und 6 für Mercedes. Wie stufst du die ein an diesem Wochenende?
Naja, nach den ganzen Crashes, die sie hatten und Unruhe und Unsicherheit, war es, glaube ich, schon ein Fortschritt, dass sie jetzt 5. und 6. sind. Was den neuen Unterboden betrifft, entweder macht er das Auto vielleicht schneller, aber zu labiler beim Fahren. Oder Hamilton hat sich hingekriegt. Aber eigentlich sind beide im Rennen noch besser als im Qualifying. Also mit denen ist zumindest zu rechnen, dass zumindest einer in Podiumsnähe kommen kann. Mehr glaube ich aber nicht.
Und dann, haben wir schon den ersten Haas-Piloten, Kevin Magnussen. Hülkenberg 10. Der wurde von Magnussen besiegt im Qualifying. Hat in Q3 nicht gut geklappt beim Hulk, ne?
Nein, man hat ja gesehen, was er gemacht hat. Ich glaube, Kurve 11 war das oder keine Ahnung. Jedenfalls im Motodrom, sag ich mal, im Stadionbereich, mit die letzte Linkskurve, die hat er ein paar Mal schon verpasst. Im Qualifying hat er die verpasst und dann bist du halt weg. Magnussen hat es besser hingekriegt, aber das war in Austin so ähnlich und dann hat Hülkenberg im Rennen das nochmal umgedreht. Das kann auch jetzt passieren. Grundsätzlich der Haas, wie erwartet, beide in Q3. Mehr kann man nicht erwarten. Super, Hut ab. Und im Rennen sind sie jetzt noch ein bisschen unsicher, weil sie auch nicht die Daten haben, wie sich die Reifen verhalten. Das ist so ein bisschen Fahrt ins Blaue. Aber grundsätzlich sind sie ja gut dabei, was Reifenhaushalt betrifft. Also da sind Punkte wieder drin.
Gasly und Albon haben wir zwischen den Haas-Piloten.
Ja, vielleicht sollten wir nochmal zu Norris kommen. Mir ist aufgefallen, dass da ein bisschen die Nerven blank liegen. Weil Stellar hat Norris schon kritisiert, wenn man mal genau hinhört nach dem Rennen, hat gesagt, ja, wir haben, die reden ja gerne von wir, meinen aber dann jemand ganz Bestimmtes. Wir haben die Performance des Autos nicht ganz ausnutzen können. Da gab es da einen kleinen Fehler, grundsätzlich der dritte Platz, da aber die Pole war drin. Also das ist sehr ungewöhnlich, dass Stellar schon ein bisschen mit dem Finger auf Norris zeigt, dass er es hätte besser machen können. Und Piastri wird irgendwie mehr geschützt, obwohl der ja natürlich für seine Verhältnisse ein Desaster erlebt hat. Aber bei McLaren liegen die Nerven gerade ein bisschen mehr blank, als der Tabellenstand vermuten könnte. Das heißt, die sind nicht gewohnt, jetzt in der Favoritenrolle zu sein, dass sie jetzt wirklich beide Titel vielleicht doch noch kriegen können. Man merkt einfach die Unerfahrenheit, was den Druck angeht, damit umzugehen. Das sind nur so Kleinigkeiten, ist mir aber aufgefallen.
Ja, auf jeden Fall. Das wird auch ganz spannend jetzt sein mit Norris. Generell wurde jetzt auch der Protest dann am Wochenende nicht zugelassen, weil keine fundierten neuen Beweise geliefert wurden. Jetzt wurde man von Verstappen im Qualifying besiegt, der aber die Probleme am Wochenende hatte. Also klar, das sieht da gerade nicht gut aus. Und bin mal gespannt, wie sich das da Team intern noch weiterentwickelt. Dann kommen wir nochmal kurz zum deutschen Piloten zurück, Hülkenberg. Können wir da heute Punkte erwarten? Also die Racing Bulls werden von hinten kommen, also vor allem erstmal Lawson, dann kommt wahrscheinlich auch ein Piastri noch an, eventuell ein Perez. Wie realistisch stufst du die Chancen vom deutschen Piloten ein?
Ja gut, Piastri muss sich erstmal nach vorne fahren, hat natürlich viel mehr Tempo als Hülkenberg im Rennen, das ist jetzt keine gewagte These. Der muss aber, wie gesagt, erstmal beim Start keine Probleme haben oder in der Startrunde. in der ersten und dann wird er versuchen, seinen Weg nach vorne zu gehen, wie es Norris letztes Jahr auch gemacht hat, der aus ähnlichen Voraussetzungen gestartet ist und auch noch nach vorne gefahren ist. Also in die Punkte. Aber ansonsten, Hülkenberg muss halt erstmal den Feind im eigenen Bett, seinen Teamkollegen schlagen und dann sind Punkte drin. Weil ich glaube, Aston Martin ist nicht die Gefahr und Gasly, ja, wieder super Qualifying, aber ich glaube, im Rennen ist er da auch stärker. Ist jetzt meine Einschätzung. Also Platz 10 oder 9 müsste drin sein, wenn Hülkenberg sein normales Level erreicht.
Alles klar. Ja, Albin auf 9, der hat sich mal ein bisschen frische Luft verschafft im Duell gegen Cola Pinto. Da, gut, müssen wir jetzt auch nicht groß kommentieren. Dann gucken wir mal, ob sich das, wie sich das heute im Rennen entwickelt. Oder willst du gerne noch was zu dem Duell sagen?
Ja, Cola Pinto hat halt nicht gut reingeschafft, aber es ist jetzt kein Rückschritt. Der hat schon so viel Kredit jetzt so seine Leistung, dass das jetzt locker zu verkraften ist. Es war wichtiger für Albin, dass er jetzt mal deutlich wieder vor seinem Teamkollegen lag, weil da fingen schon die Stimmen an, was auch ich verstehen kann, ist Albin vielleicht überschätzt worden, weil er doch mit Latifi und Logan Sargeant Teamkollegen bei Williams hatten, die wirklich völlig überfordert waren in der Formel 1. Und dann kommt so ein junger Argentinier, springt ins Auto und macht dem Druck. Das heißt, ist der Cola Pinto so gut? Oder ist Albin nicht so gut, wie man erwartet hatte? Also diese Diskussion gab schon und jetzt hat Albin wieder seine Stärke gezeigt, die er in den letzten 2 Jahren bewiesen hat. Das war für ihn, glaube ich, sehr wichtig. Aber Cola Pinto will ich mal sehen, wie er im Rennen auch nach vorne fährt, weil dem traue ich schon einiges zu. Der macht für seine jungen Jahre verdammt wenig Fehler.
Ja. Bottas nach langer Zeit für Sauber mal wieder ein Q2-Ergebnis erzielt. Ja, so wieder letzter, ist jetzt auch keine große Überraschung. Aber ja, Bottas in Q2, mal ein kleines Erfolgserlebnis, zumindest für Sauber. Ralf, was können wir an diesem Rennsonntag für eine Boxenstopp-Strategie erwarten?
Der Reifenabtrieb wird entscheidend sein. Wie gesagt, da haben sie noch keine richtigen Erfahrungswerte. Also ein Stopp oder zwei. Ich glaube, die ersten Runden werden entscheidend sein und dann werden endgültige Strategien festgelegt. Also bisher war Mexiko immer locker ein Stopprennen. Ob das dieses Jahr auch so sein wird, wird man sehen. Da bin ich offen. Ich glaube, wir werden verschiedene Strategien sehen.
Okay, ja, also offiziell ist ja von Pirelli auch ein Stopp empfohlen. Also sie gehen auch davon aus, irgendwie eine Soft-Hard- oder Medium-Hard-Kombination. Aber gucken wir mal, ob da sich im Rennen...
Ja, aber wenn Piastri zum Beispiel, wenn man bei Piastri zum Beispiel denkt, das Auto hat so viel Speed, dass er einen Boxenstopp gegenüber anderen Konkurrenten locker rausfahren kann, dann gibt es keinen Grund, warum die nicht zwei machen sollten. Also, als Beispiel.
Ja, mit frischen Reifen überholt sich dann auch besser, ne?
Wenn
dann
ja, genau.
Genau, das ist natürlich auch immer situativ zu bewerten. Gut, wir freuen uns drauf, Ralf, vor allem auf den Start, denke ich mal. Hast du schon gesagt, eine lange Anfahrt Richtung Kurve 1, wo es auch gerne mal kracht. Und generell ist die Strecke bekannt dafür, viele Rad-an-Rad-Duelle zu liefern. Freuen uns drauf und dann melden wir uns morgen früh mit der Rennanalyse zurück. Schreibt gerne eure Meinung zu den Themen in die Kommentare, lasst gerne ein Abo da. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin. Ciao.
Alles klar. Tschüss.
Hallo. Ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.